Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Karin Weigl und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen auf ihrem Weg zur brillanten Leaderin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist. In diesem Podcast bekommst du persönliche Geschichten von mir, aber auch anderen Menschen, sowie jede Menge Anregungen und Tipps zum Thema Leadership. Wir leben gerade in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend auch die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir mehr gemischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Managementetagen. Und nicht nur dort. Wir brauchen grundsätzlich mehr Leaderinnen, die mutig sind und sich trauen, Veränderung zu leben. Bei sich selbst, ja, und in weiterer Folge auch im Außen. Und das ist ein Thema, dem ich mich verschrieben habe und warum es diesen Podcast gibt. Denn für diese Zeiten des Wandels braucht es gelebte Eigenverantwortung, und zwar im besten Sinne des Wortes. Eigenverantwortung beginnt bei jedem und jeder von uns, und dafür ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ganz bewusst bei sich sind. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Judith Kleiber. Judith ist promovierte Theologin und hat sich ganz dem Thema Führung verschrieben, und zwar im Speziellen, was Werte, Ethik und Tugenden betrifft. Und das mag jetzt vielleicht ein wenig verstaubt klingen, ist es aber ganz und gar nicht, wie du gleich hören wirst. Denn wir sind ja mitten in einem Wertewandel und das Thema ist einfach top aktuell. Ich habe Judith vor einigen Jahren kennengelernt. Wir hatten ein äußerst inspirierendes erstes Gespräch und so lud ich sie damals ein, am Wiener Leadership Kongress 2017 einen Kurzimpuls zum Thema Ethik und Werte in der Führungsarbeit zu halten. Eingebettet in das damalige Kongressthema »Wer übernimmt die Führung?« Judiths Beitrag kam derart gut beim Publikum an, dass ich noch lange danach und auch erst vor kurzem wieder auf Judith und ihre Gedanken angesprochen wurde. Und so freue ich mich sehr, dass sie heute als Gast in meinem Podcast mit dabei ist. Wir sprechen heute darüber, wie brandheiß Ethik und Werte in unserer aktuellen Zeit der Veränderung und Digitalisierung gerade sind und welche Aufgaben gelebte Werte in einer Organisation übernehmen können. Außerdem werfen wir auch noch einen Blick auf aktuelle Leadership-Strömungen und natürlich gibt es auch wieder einen Tipp, worauf du als Führungsfrau in Bezug auf Werte und Ethik in deiner Führungsarbeit achten kannst. Den Link zu Judiths Publikation »Werte, Bildung in Führung«, die 2020 erschienen ist, findest du in den Shownotes sowie auch das Abstract zu ihrer Arbeit, falls du dich vertiefen möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Judith. Schön, dass du heute hier bist für diese Podcast-Folge und dass wir wieder mal über das Thema Ethik und Werte sprechen können. Du warst ja bei uns auch beim Wiener Leadership-Kongress, das war 2017, wenn ich mich recht erinnere, und hast dort sehr viel positive Resonanz aufgrund deines Impulsvertrages, den du da gehalten hast, hervorgerufen. Und ja, jetzt sind 4 Jahre vergangen, das ist eine lange Zeit. Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist und wir das Thema wieder aufgreifen können. Es hat sich ja in der Zwischenzeit nicht nur bei dir, sondern auch grundsätzlich in der Welt einiges verändert. Und ich denke, das Thema Werte und Ethik ist aktueller denn je.
Ja, liebe Karin, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Es ist unglaublich, dass das schon wieder 4 Jahre her ist und dass wir aber gefühlt jetzt direkt auch wieder anknüpfen können an den Themen, die wir damals schon gewälzt haben. Vielleicht nochmal unter anderen Vorzeichen, wie du schon richtig gesagt hast, weil doch viel passiert ist. Und ja, ich freue mich auf die kommenden Minuten mit dir.
Starten wir gleich einmal bei dir, liebe Judith. Du hast ja deine Dissertation über Werte in der Führungsarbeit geschrieben. Was veranlasst eine junge Frau dazu, die jetzt auch Theologie studiert hat, sich mit Werten in der Führungsarbeit zu beschäftigen?
Also es gibt eine vielleicht eher ein bisschen spaßigere Antwort dazu. Ich komme eben aus der Theologie und eben aus kirchlichen Zusammenhängen und da passiert Führungsübergabe durch die Handauflegung in einer Messe, also in einer liturgischen Form, in einem Ritual, passiert die Führungsweitergabe durch das Handauflegen. Und das ist der eine Zugang, und ich habe mich gefragt, welche Kompetenzen denn dadurch vermittelt werden könnten. Und aber gleichzeitig eben auch die große Frage, dass Kirche ein extremer Arbeitgeber oder einer der größten Arbeitgeber neben dem Staat in unserer Nation ist, und wie Kirche und Arbeitswelt zusammengehen. Und ich komme von der Frage der Betriebsseelsorge her, habe also immer mit Kirche und Arbeitswelt zu tun gehabt und wollte dann aber eben auch mal wissen, wie geht es eigentlich den Personen, die Budgetverantwortung, Personalverantwortung und Entscheidungsmacht haben. Wie geht es denen eigentlich in dieser Phase der Welt und der Geschichte, in der wir stehen? Mhm.
Und hast ja eben das Thema der Werte und der Ethik dann ausgesucht. Wir haben ja kurz schon auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, was denn Werte genau sind und woher dieser Begriff überhaupt kommt. Mhm. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen.
Also der Wertebegriff selber ist relativ jung, wenn man so in die Geistesgeschichte schaut. Er stammt ursprünglich aus einem ökonomischen Zusammenhang, der vielleicht gerade für Organisationen, für Wirtschaft, für Unternehmen eben auch nochmal eine spannende Perspektive bietet und wurde damals als langfristiger Gleichgewichtspreis definiert. Und erst spät nahm dann der Wertebegriff Einzug in philosophisch-theologische Diskurse, die eher geprägt waren von Begriffen wie Tugend, Verpflichtungen, Pflicht, Maximen, Normen. Und jetzt gibt es sozusagen seit ungefähr 200 Jahren nochmal einen weiteren Begriff in der Frage danach, welche Verwirklichungsformen von Ethos es denn eigentlich gibt. Und wenn ich sage wir, meine ich den Forschungsverbund Interdisziplinäre Werteforschung an der Universität Wien. Wir haben uns sehr stark an dem Denker Hans Joas festgehalten, ein Pragmatiker sozusagen, ein guter aus der Schule der Pragmatik heraus. Und er definiert Werte unter anderem als mental-psychisch verinnerlichte Erfahrungen der Selbstbildung. Und Werte sind plural, variabel und veränderbar. Also sie sind nie starr und fest, sondern immer dynamisch. Und vor allem sind sie eine abhängige Größe in Bezug auf Kultur, auf Geschichte und hochgradig kontextualisiert. Also es ist ein Unterschied, ob wir hier jetzt in Wien heute 2021 über Werte diskutieren oder ob wir das eventuell im Wien des 18. Jahrhunderts getan haben. Das macht einen großen Unterschied. Und die Definition, mit der ich gerne gearbeitet habe, die stammt von Sarah Banks aus der sozialen Arbeit heraus. Werden Werte so definiert, dass es Glaubensüberzeugungen von Personen sind, was Personen für wertvoll und wichtig erachten. Also ein sehr individualisierter und vielleicht auch ein Stück weit singularisierter Begriff in Bezug auf die Wertefragen.
Mhm. Ja, gerade der Begriff der Werte ist ja ein viel strapazierter Begriff, und du bezeichnest solche Begriffe in deiner Publikation auch als Containerbegriffe. Das heißt, viele Organisationen haben ja Werte auf ihren Homepages stehen oder in ihren Imagebroschüren. Das heißt, Werte sind sehr stark marketingtechnisch auch genutzt. Wie siehst du das?
Ja, Werte sind Verkaufsschlager, die haben Konjunktur, wenn man so benennen mag. Und Werte haben deshalb so einen Charme, weil jede Person etwas in diesen Begriff hineinlegen kann, also eine eigene Bedeutung geben kann und eine eigene Konnotation. Und die Frage aber nach der Begründung, also was eigentlich der Wert ist, auf den man jetzt Bezug nimmt, das bleiben dann oftmals sehr viele Menschen auch schuldig oder eben die Organisationen. Also zu fragen, woran mache ich denn fest, dass zum Beispiel der Wert einer Fairness im Unternehmen gelebt wird? Was ist denn sozusagen das Beispiel dafür? Oder ich versuche das immer ganz gerne mit dem Begriff der Gerechtigkeit vielleicht zu verdeutlichen. Ist Gerechtigkeit für mich das, was Recht ist? also festgeschriebenes Recht. Oder sage ich, Gerechtigkeit ist für mich auch in dem Sinne, dass jede Person das Recht haben sollte, zum Beispiel an Gesellschaft teilhaben zu dürfen. Und das macht ganz unterschiedliche weitere Diskurse und Debatten dann auf, je nachdem, wie ich diesen Begriff weiter ausformuliere. Und deswegen ist es natürlich auch für viele Organisationen charmant, mit solchen Begriffen zumindest auf dem Papier umzugehen, weil ganz viele Personen eben dann das, was sie als eh positiv konnotieren, dort hineinlegen können.
Also es trotzdem dann als Containerbegriff zu lassen, habe ich dich richtig verstanden?
Genau, sich das aber wohl bewusst zu sein, dass man drüber ins Gespräch kommen muss. Was meine ich denn jetzt mit diesem Wert? Also das ist sozusagen die nächste Ebene, die man worüber man diskutieren muss. Weil sonst werden quasi Werte verwendet ohne deren Begründung und damit wird dann Politik gemacht. Also im schlechtesten Sinne wird es dann einfach als alltagsrhetorisches Moment verwendet und es steht zum Beispiel bei der Organisation auf dem Papier, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt und der Mensch steht aber halt vielleicht dann doch nicht im Mittelpunkt, sondern vielleicht die Liquidität oder was auch immer. Beides hat seine Legitimation und ist legitim, aber man darf eigentlich nichts Falsches in dem Sinne verkaufen.
Mhm. Welche Aufgabe können denn jetzt gelebte Werte in einem Unternehmen haben? Also wenn das Unternehmen sich jetzt auch diese Arbeit und Mühen angetan hat, wirklich konkret auch zu überlegen, was bedeutet denn ein gewisser Begriff oder ein gewisser Wert für uns in der Organisation? Mhm. Woran machen wir gemeinsam fest, dass wir den leben? Dann sind die ja schon ein wirklich gutes Stück weiter als ganz viele Organisationen nach wie vor da draußen in der Welt. Welche Aufgabe und welche Funktion können eben solche gelebten Werte übernehmen und was macht es denn vielleicht auch für Führungskräfte in diesem Unternehmen leichter, wenn diese Werte gelebt werden?
Ja, du sagst es richtig, Karin. Es ist Heidenarbeit, darüber ins Gespräch zu kommen. Das frisst extrem viel Zeit und Ressourcen, um das auseinander zu klammern, macht man das auf der Abteilungsebene, macht man das irgendwie firmenübergreifend etc. Und wenn dann nachher 500 Menschen beteiligt sind, dann hat man 500 Geschichten zu einem Wert. Und also es braucht enorm viel Zeit und Ressourcen. Aber wenn sich dieser Frage und dieser Diskussion eine Organisationsform, ein Unternehmen stellt, dann meine ich, dass zumindest drei Ebenen für die Organisation in diesen Umbruchsgeschichten von digitalen Transformationsprozessen etc. schon mal einen erheblichen Schritt weiter nach vorne gekommen sind. Und zwar diese drei Ebenen sind zum einen die Frage nach der Identität, also wer sind wir denn eigentlich als Firma XYZ, was tun wir, welche Sprache verwenden wir auch in unserem Unternehmen und Sprache ist eben unser, als Mensch, unser einziges Kommunikationsmittel, was wir haben. Worüber auch wiederum Versöhnung dann passieren könnte, wenn Konflikte vorhanden sind. Und welcher Sinn hat eigentlich unser Unternehmen? Und Sinn kann man jetzt mit dem Purpose-Begriff belegen. Und das könnte man sozusagen in der Frage danach auch nochmal aufgreifen. Das ist jetzt eine sehr eigengewendete Form, aber die deutsche Grammatik lässt das zu. Und zwar die Frage nach dem Futur 2, einer vollendeten Zukunft. Welche Art von Unternehmen wollen wir eigentlich gewesen sein? Also was soll später über unsere Zusammenarbeiten in Geschichtsbüchern geschrieben sein? Mhm. Und das gibt einen ganz anderen Denkhorizont nochmals für eben Unternehmen, die ein Produkt herstellen, die eine Dienstleistung anbieten, sich wirklich zu fragen, ja, was wollen wir denn eigentlich
was
damit?
Bleibt übrig von
was
uns?
Bleibt übrig?
Mhm. Also so vom genau. Ende her ja. zu denken, ne? Genau. Wie man so schön sagt, genau. Auch wenn man sich ja. Ziele oder Visionen anschaut, mhm. vom Ende her zu denken. Mhm. 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 Du hast vorher erwähnt, dass natürlich Werte auch einen sehr starken kontextuellen und mhm. auch zeitlichen natürlich Aspekt haben. Und jetzt sind wir ja gerade mitten in einem Wertewandel. Die Werte, die jetzt die letzten, sagen wir mal, 80 bis 100 Jahre vielleicht bis zu einem Großteil gegolten haben, werden gerade massiv durchgebeutelt und durchgerüttelt. Und jetzt auch aufgrund der Zuwanderungen und der globalen Mobilität sind wir natürlich auch konfrontiert mit viel mehr kulturellen Unterschieden, als das wahrscheinlich noch vor 100 Jahren der Fall war, und einer stärkeren Durchmischung. Das heißt, Auch in Organisationen ist natürlich Diversität ein Riesenthema, auch in der Führungsarbeit. Jetzt kommt dann noch dazu die kulturelle Diversität als Faktor. Was sind denn da so Dinge, auf die eine Führungskraft achten kann, gerade in Bezug auf das Thema Werte? Oder welche Frage sollte sie sich stellen, sich und ihrem Team?
Ja. Also das sind ja enorme Spannungsverhältnisse, in denen auch die Führungsperson selber wiederum steht. Also auf der einen Seite soll sie eigentlich die Mitarbeitenden, die KollegInnen dazu ermutigen, selber Entscheidungen treffen zu können und sehr eigenverantwortlich die Tätigkeiten zu vollbringen. Und auf der anderen Seite können aber auch Führungspersonen sehr stark auch wieder in Strukturen und Systemen verhaftet sein, wo sie dann nachher schlussendlich doch nur alleine Entscheidungen treffen dürfen, rein rechtlich zum Beispiel. Das sind die Spannungsverhältnisse, in denen Führungspersonen stehen. Und wenn dann noch ein hoher Grad an Unterschiedlichkeit mit hinzukommt im Team, ist die große Frage, wie kann ich trotz dieser Vielfalt oder gerade aufgrund der Vielfalt einen gewissen Sinn für eine Einigkeit auch herstellen, für eine gewisse Art von Kohärenz. Und das bietet zum Beispiel eben diese Möglichkeit, über die unterschiedlichen Werte, die prägend waren und ausschlaggebend, ins Gespräch zu kommen. Also ich wiederhole mich da nochmal ein Stück weit. Diese Auseinandersetzung darüber, was meine ich denn eigentlich, wenn ich Wert X verwende, was meine ich denn konkret, an welcher Geschichte mache ich das fest? Also welchen Sitz im Leben hat auch sozusagen dieser Wert für mich, welches Fleisch drumherum? Ich brauche die Geschichte darüber, wenn eine Person mir von ihrem Wert erzählt, damit ich das überhaupt plausibel für mich selber erfahren und verstehen kann.
Mhm. Du hast ja gemeint, dahinter zu schauen, was versteht man denn oder was versteht jemand unter einem gewissen Wert. Es geht aber dann, glaube ich, auch im Team um ein gemeinsames Verständnis, das zu schaffen, dass es vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen gibt oder ein unterschiedliches Verständnis, aber dass es dafür dann auch trotzdem wieder sowas wie eine Art gemeinsames Verstehen und Verständnis gibt, was denn vielleicht auch so die gemeinsame Essenz sein könnte. Geht das auch so in diese Richtung?
Also auf jeden Fall, sich einfach klar zu machen, jede Person bringt ihre Geschichte mit und wenn sie in die Organisation mit hineinkommt oder morgens ins Büro, dann legt sie diese Geschichte nicht ab. Also dann ist sie quasi nicht angestellt, wie das Wort irgendwie so vielleicht nahelegen könnte, sondern sie bringt ihre ganz eigene Lebensgeschichte mit. Und diese Lebensgeschichten, im Moment haben wir die Erfahrung, dass die extrem in einer Krise auch stehen. Mhm. Oder aber es kann auch sein, dass eine Person eben mitkommt morgens ins Büro, wohl wissend irgendwie schon fast 3-4 Stunden Arbeit hinter sich zu haben, weil Kinder betreut werden müssen oder weil vielleicht pflegende Angehörige da sind. Und diese Lebensrealitäten und Lebensdimensionen überspannende Geschichte, die hält meiner Meinung nach immer mehr auch ein Stück weit Einzug in einen Austausch, in das Kollegium mit hinein, mit Menschen, wo ich arbeite. Und wenn ich ein Stück weit dafür ein Verständnis habe, beziehungsweise auch darum weiß, in welchen Zusammenhängen die einzelnen Personen stehen, dann kann ich andere Dinge oder dann kann ich nochmal besser einordnen, warum vielleicht eine Person jetzt so reagiert oder anders reagiert. Und ich glaube, das mindert mögliche Konflikte, die dann entstehen können. Also das nimmt sozusagen ein bisschen den Wind auch aus den Segeln, wenn es vielleicht eng wird und jetzt schwierig sein könnte. Man weiß einfach besser um andere Personen, um die Zusammenhänge, in denen sie stehen und wie sie auch geprägt wurden.
Mhm. Und jetzt befinden wir uns ja als Gesellschaft und natürlich auch als Arbeitswelt so gerade mitnehmen in diesem Umbruch, der zum einen natürlich eine Veränderung der Werte zur Folge haben wird irgendwann einmal, aber der natürlich jetzt momentan auf einer sehr physisch-faktischen, realen Ebene stattfindet im Sinne dessen, dass es hier, dass wir halt einfach massiv eingeschränkt sind. Also wir nehmen diesen Podcast jetzt auch gerade wieder immer noch im dritten Lockdown auf, im frühen Jahr 2021. Und wo wir immer noch mit ganz vielen Einschränkungen und auch finanziellen Themen als Gesellschaft konfrontiert sind. Und also ich könnte mir vorstellen, dass so dass gemeinsame Werte aber auch helfen, durch eine Krise zu kommen. Mhm. Gut, weil sie was Verbindendes schaffen. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, gerade da so in einer interessanten Situation, weil ja auch gerade Werte auf den Kopf gestellt werden. Das heißt, wir haben nicht nur eine Krise, sondern diese Krise ist sehr stark auch deshalb da, weil sie mit unseren Werten zu tun hat. Wenn man sich die Digitalisierung anschaut zum Beispiel, das ist jetzt unabhängig von der ganzen Covid-19-Geschichte noch ein zusätzlicher Faktor, der dazukommt, die Veränderung in unserer Arbeitswelt, die ganzen politischen Gefüge und so weiter. Wie siehst du das? Also welchen Stellenwert haben denn Werte oder können Werte haben, gerade in einer Situation, wie wir sie momentan erleben?
Werte haben den Charme, als Art Leitplanken dienen zu können, als Art langfristige Orientierung auf etwas hin. Also sie können sozusagen mein Handeln und mein Denken ein bisschen flankieren, beziehungsweise einbetten. Also bin ich denn eigentlich in der richtigen Richtung für mich unterwegs? Passt das und trägt das auch noch? Also wir erleben gerade auf einer individuellen, aber auch auf einer kollektiven Ebene, dass ganz viel von dem, was bisher als selbstverständlich, als Art Normalität bezeichnet wurde, dass das nicht mehr trägt. Dass hier also ganz große epochale Umbrüche vorhanden sind. Werte sind immer im Wandel, also das ist sozusagen nichts Neues in dem Sinne, aber in dieser Massivität und in dieser Deutlichkeit und vor allem in der Greifbarkeit auf der globalen Perspektive auch, das ist, glaube ich, extrem neu nochmals. Und das, was ja Krisen hilft zu übertauchen, ist für Führungspersonen, sind es vier Dinge. Und zwar zu vermitteln, dass Führungspersonen Vertrauen in ihre Mitarbeitenden haben, also dass sie eine wohlwollende Perspektive drauf haben und darauf vertrauen, dass die Personen ihre Arbeit gut machen wollen. Dass Führungspersonen eine gewisse Stabilität auch vermitteln können, um zu sagen, ja, wir ringen gerade drum, irgendwie eine gute Lösung zu finden, aber wir versuchen unser Bestes, also dadurch eine gewisse Stabilität auch zu vermitteln. Als drittes die Dimension eines Mitleiden-Könnens, also da ist das englische Charmante, die Compassion auch zeigen zu können, wenn es gerade vielleicht, wenn, keine Ahnung, das Kind jetzt durch die Videokonferenz rennt oder wenn im Hintergrund vielleicht der Wäscheständer explodiert, wie auch immer. Also solche Geschichten da einfach auch mitleiden zu können ein Stück weit. Und als vierte Dimension eben die Hoffnungsperspektive zu eröffnen, zu sagen, wir kommen da irgendwann durch und irgendwann ist es vorbei. Also immer auch wieder die Zukunft zu öffnen und die auch ein Stück weit hereinzuholen. Und das, was wir erleben und was, glaube ich, nochmal deutlicher wird auch für unsere ganze Frage nach der Erwerbsarbeit und unserer Arbeitswelt, der soziokulturelle Hintergrund von Menschen wird deutlicher. Der kommt stärker herein in unser Wirtschaftsleben, wie es bisher ist. Also unsere Beziehungen zur Natur, zur Gesellschaft, zur Kultur, in den Beziehungszusammenhängen, die wir stehen, in denen wir immer schon stehen. Und wir lösen uns, glaube ich, so langsam. Und damit ist natürlich auch ein gewissen Grad an Angst verbunden, beziehungsweise Unsicherheit. Was macht das dann eigentlich? Aber wir lösen uns von einem technisch-mechanistischen Menschenbild. So funktioniert der Mensch nicht. Also es wäre vielleicht irgendwie einfacher. Es würde das vielleicht irgendwie ein Stück weit einfacher machen, ja. Oder besser planbar ein Stück weit. Aber so funktionieren Menschen nicht. Und das, was wir gerade durch die Covid-Krise eben erfahren haben, ist die, und was eigentlich immer schon da war, aber jetzt nochmal sichtbarer, ist die Vergänglichkeit menschlicher Existenz. Die hochgradige Vulnerabilität und Fragilität, die das Menschsein mit sich bringt. Und gleichzeitig auch noch, und ich glaube, das macht es nochmal für unsere westliche Kultur nochmal schwieriger, eigentlich doch, dass wir noch recht wenig wissen. Also die Unsicherheit und die Flüchtigkeit von menschlichem Wissen ist vorhanden.
Auf die Vergänglichkeit möchte ich gerne noch einmal kurz eingehen. Und dass du gesagt hast auch, dass wir uns wegbewegen von einem mechanistischen Menschenbild. Und da kommt mir jetzt automatisch was in den Sinn, was ja durchaus auch etwas sehr Zeitgeistiges ist, nämlich, dass der Mensch sich als spirituelles Wesen immer mehr zu verstehen beginnt. Und wir haben im Vorfeld ja auch kurz darüber gesprochen, dass das Thema Spiritual Leadership auch eines ist, das jetzt durchaus mehr Interesse erzeugt, beziehungsweise jetzt auch für viele Führungskräfte ein Thema ist. Du hast aber gesagt, es gibt auch noch ein paar andere Strömungen. Und das andere war das Ethical Leadership und Das dritte, das Dark Leadership. Magst du zu denen ein bisschen was sagen vielleicht auch noch?
Ja, sehr gerne. Also genau, wir bewegen uns, glaube ich, immer mehr weg eben von diesem technischen, mechanistischen und sehr physikalischen Menschenbild und hereinkommen eben ganz unterschiedliche Strömungen wenn wir Führung anschauen. Also es gab sozusagen, oder zwei Stränge kann man aufmachen. Das eine ist das heroische Führungsverständnis, wo sozusagen der Great Man-Archetyp alles alleine irgendwie managt und großartig vollführt sozusagen und alle ihm nur irgendwie zuarbeiten. Und da muss man auch nicht irgendwie gendern, das war eben lange so die Geschichte des Great Man. Und dann bewegen wir uns aber jetzt eher auf die postheroische Phase von Führung hinzu, wo es mehr darum gehen wird, kooperativ und kollaborativ im Team Führungsentscheidungen auch zu treffen. Und in Bezug eben auf die verschiedenen Ansätze in der Führungsforschung kann man eben unter anderem auch Verhaltensansätze oder Persönlichkeitsansätze unterscheiden. Es gibt das, was du angesprochen hast, die Spiritual Leadership Strang, der beobachtet oder der nimmt wahr, dass Führungspersonen sich außerhalb von wirtschaftlichen Abhandlungen Vorbilder, Geschichten, Ideen herholen, die über sie hinausgehen. Also die ihnen zeigen, dass sie Teil einer Geschichte sind, die über sie hinausgehen wird. Das hat auch zur Folge, dass sich die Spiritual Leader als gerufen fühlen. Also sie sind quasi gerufen und berufen in ein Stück weit, diese Position jetzt inne zu haben. Sie denken auch an ein Leben nach dem Tod. Also sie sind auch sehr davon beeinflusst, was eine Jenseitsvorstellung sein könnte. Und sie nehmen sich Handlungsanweisungen und die Richtschnur an heiligen Schriften, die als Ressourcen für sie dienen. Und das ist so ein Strang Spiritual Leadership, was wir vor allem aber gerade in östlichen Kulturen noch mal stärker wahrnehmen. Mhm. Dann die ethische Führungsgeschichte, das ist nichts Unbekanntes jetzt in dem Sinne. Wir haben ganz viele Skandale erfahren, sei es der Dieselskandal, sei es irgendwie Fälschungen von Bankkonten etc., wo unseriös und nicht sauber gewirtschaftet wurde und versucht wurde, das irgendwie zu überdecken mit strafrechtlich relevanten Auswirkungen. Und dahingehend versucht sich eben der ethische Führungsansatz abzusetzen und sich daran zu orientieren, was ist denn das wahre, Gute und Schöne und wirklich sich auf das Gute hin auch zu fokussieren. Also Ethical Leadership mit einem hohen Grad und einer hohen Sensibilität für ethische Fragestellungen, was sich zum Beispiel in der Wertschöpfungskette auszeichnen könnte. Also wo schaue ich dann drauf, wie meine Produkte entwickelt werden. Sind die vielleicht ressourcenschonend? Sind die vielleicht fair produziert? Also das wäre so zum Beispiel ein Aspekt, worauf eine ethische Führungsperson Wert legen würde. Und dann, du hast es erwähnt, gerade ein bisschen ein heißes Eisen in der Führungsforschung ist die Frage nach dem Dark Leadership. Dort wird versucht, auf Persönlichkeitsstrukturen zu schauen, die narzisstisch, machiavellistisch oder psychopathologisch sind. Also das ist die sogenannte dunkle Triade in der Psychologie. Und das sind Führungspersonen, die eigentlich als Art Demagogen auch agieren und die in ihren Organisationen eigentlich nur das Schlechte im Menschen herausholen und nicht das Gute, sondern wirklich nur das Schlechte, sei es Stereotype, sei es Vorurteile und diese nochmals kräftig bedienen. Das sind so drei aktuellere Ansätze aus der Führungsforschung, die vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Mhm.
Du hast vorher auch über das Thema Ethik gesprochen und jetzt befinden wir uns ja in dieser ganzen Covid-19-Diskussion auch gerade mitten in einer Bildungsdiskussion, weil natürlich das Schulwesen und das ganze Bildungswesen auch massiv von diesen Einschränkungen betroffen ist. Und der Ruf nach einem Ethikunterricht an den Schulen, den es eh schon einige Jahre gibt, der wird jetzt immer lauter. Wie siehst du das? Warum ist es gerade jetzt wichtig oder warum glaubst du, ist es gerade jetzt wichtig, auch zu beginnen in den Schulen Ethik zu unterrichten?
Ja, das ist also Also die Bildungsfrage ist, glaube ich, nochmal eine ganz große Dimension, in die wir hineingehen. Und ich würde auch daher gern lieber nochmal vom Ende her denken. Was wollen wir denn eigentlich? Das klingt jetzt super technisch wieder und so soll es eigentlich nicht sein, aber ich habe gerade keine passendere Formulierung. Was wollen wir denn eigentlich, was am Ende solch einer Schulausbildung herauskommt, in Anführungszeichen, als
was
Mensch?
Was soll das für ein Mensch sein?
Soll das für ein Mensch sein, genau. Und da ist für mich der Begriff der Mündigkeit immer enorm wichtig. Also wie kann ich denn eigentlich eine Person dahingehend befähigen, Handlungen zu setzen, die ja personalwürdige Entscheidungen für sie ermöglicht. Also wie kann eigentlich eine Person mit 15, 16 zumindest so weit in der Lage sein, dass sie für sich und für ihr Leben, und zwar in der Lebensbreite auch und in der Lebensdauer, gute Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, wenn wir von dem Ende her nochmal denken, ist die Bildungsdiskussion rund um Schule nochmal viel fundamental und radikaler zu denken, indem wir nämlich darüber nachdenken müssen, welche Inhalte braucht es für solch einen Menschen, welche Prozesse und welche Orte. Dass dazu ethische Diskurse und ethische Traditionen gehören, bleibt unbenommen. Es ist aber eher für mich tatsächlich eine Art Grundrauschen über ganz unterschiedliche Inhalte, Prozesse und Orte hinweg.
Ja, ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen und die Zielgruppe meines Podcasts sind ja vor allem frisch gebackene Führungsfrauen. Was wären denn so Tipps von deiner Seite an die Leaderinnen in Bezug auf Werte und Ethik und ihre Aufgabe diesbezüglich?
Also erstmal ein großes Vertrauen in sich selber zu haben, dass man eigentlich eh alles schon kann, was da vorhanden ist. Und dass man das nur ein Stück weit nochmal kultivieren kann, würde ich sagen. Und um das kultivieren zu können, braucht es eine Person, die als Art, ja, vielleicht als Gärtnerin oder als Hebamme fungiert, die einem sehr wohlwollend, aber durchaus sehr deutlich und sehr ehrlich die Meinung sagt. Also, dass man sich nicht in Führungspositionen isoliert und einsam wird, sondern dass man sich außerhalb von dieser Organisation wirklich eine Art Komplizin sucht, um da Dinge wälzen zu können. Das würde ich enorm wichtig empfinden und vor allem sich selber mal ein bisschen zu hinterfragen, wie wurde ich eigentlich geprägt, welche Führungsvorbilder kenne ich aus meiner Geschichte heraus, wo habe ich Führung gelernt und das ein bisschen mal darauf sensibel zu sein und das zu reflektieren.
Also die eigene Biografie auch ein bisschen anzuschauen und die eigene Geschichte.
Genau.
Du hast ein kleines Heft auch herausgegeben als Beilage zu deiner Publikation und deiner Dissertation, und in diesem Heftchen, das Führung macht Sinn heißt, hast du so die wesentlichsten Erkenntnisse zusammengefasst aus deiner Forschungsarbeit. Und ganz hinten, und das fand ich sehr, sehr nett, gibt es eine Take-Home-Message, und mit der würde ich heute gerne dieses Interview und dieses Gespräch mit dir beenden. Du hast hier 5 Punkte gelistet, die sozusagen die Essenz aus deiner Forschungsarbeit sind. Ja? Und der erste Punkt, den du hier ins Treffen führst, ist Menschenbild entdecken. Mhm. Was meinst du damit?
Ja, welche Vorstellung habe ich eigentlich vom Menschsein? Was ist der Mensch für mich? Was gehört zum Menschen dazu? Und vor allem, wie sehe ich mein Gegenüber? Wir kennen die Bezeichnungen in Organisationsformen dazu, das Humankapital. Und was ist das aber eigentlich für mich? Und da möchte ich eben ganz stark machen, dass das Menschen sind, die in Lebenszusammenhängen stehen, in soziokulturellen Bereichen und Beziehungen und sozusagen nicht nur als, und das soll überhaupt keine Unterstellung sein, aber Menschen sind eben mehr als eine finanzielle Ressource oder eine Wissensressource.
Eine Humanressource, wie sie so oft nicht besonders schön genannt werden, finde ich persönlich. Ja. Und natürlich im Sinne des Menschenbildentdeckens und wer bin ich, oder bin ich ja auch gefordert, als Führungskraft darüber nachzudenken. Ja.
Genau.
Auch in diesem Ganzen verbunden. Ne?
Und wiederum auch von hinten her zu denken, wer möchte ich denn gewesen sein? Also wenn ich mir überlege, ich habe mitarbeitende Personen ein Stück weit, sich nicht komplett davon abhängig zu machen, aber zumindest zu fragen, wie sollen die denn mal über mich reden? Also sollen Sie sagen, genau so möchte ich es auch mal machen oder genau so bitte nicht. Und das sind die Erfahrungen, die in den Erzählungen bei meiner Forschung hervorkamen, dass sich eben Führungspersonen immer auch daran orientieren, wer ihre ersten Vorgesetzten und wer ihre ersten Chefs waren und wie die sich verhalten haben.
Das kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Der zweite Punkt, den du anführst hier in deiner Take-Home-Message, ist Führungsstilformen.
Genau, das hat so ein bisschen damit zu tun, weil es ganz unterschiedliche Strömungen eben gibt, von das, was ich vorher ganz kurz illustriert habe, vom Dark Leadership bzw. Spiritual Leadership, Ethical Leadership. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen und Arten und Weisen und welchen Stil man denn haben möchte. Und das ist eine hochgradig individuelle Entscheidung eben. Was passt für mich? Was ist stimmig für mich? Weil es bringt nichts, wenn ich muss natürlich eine gewisse Rolle spielen, weil eine Führungsposition auch eine Rolle in einer Organisation hat mit unterschiedlichen Funktionen. Aber ich darf die Rolle nicht in dem Sinne spielen, dass ich jeden Tag eine Maske aufziehen muss, die mir nicht entspricht. Also ich muss mir überlegen, was entspricht mir denn meinem Naturell, meinem Habitus, und wie komme ich da eben dann auch in eine stimmige und passgenaue Form, Führung auch leben zu können.
Als dritten Punkt führst du an, Einsamkeiten auffangen. Das ist sehr spannend. Was meinst du damit?
Also mein Ohr, oder ich bin ein bisschen hellhörig geworden in den Erzählungen, in denen es darum ging, wenn Führungspersonen allein gelassen wurden in wichtigen Entscheidungen. Und wichtige Entscheidungen waren oftmals in Personalfragen dann auch. Und mich hat das doch ein bisschen traurig auch zurückgelassen, dass Führungspersonen da allein sind. Nicht nur isoliert, ganz an der Spitze, also da hat man irgendwie niemanden mehr, mit dem man irgendwo so reden kann. Man ist isoliert ein Stück weit und darin eben auch einsam. Und wenn man Entscheidungen mit anderen Menschen wälzen kann und mal andere Perspektiven dazu hört, ich glaube, damit kann man ein bisschen diese Schwere, die Entscheidungen auch mit sich bringen können, oder auch die Radikalität manchmal und Heftigkeit ein bisschen mildern. Und darum geht es mir eigentlich, einfach eine Person zu suchen, mit der man diese Dinge rund um Führungsfragen besprechen kann.
Und reflektieren kann. Genau. Als vierten Punkt schreibst du hier Kraftquellen anbieten.
Kraftquellen anbieten, zum einen nicht nur anbieten für andere, sondern auch nochmal zu schauen, wo gibt es denn Kraftquellen oder Kraftorte auch für mich, damit ich wieder meine Energie irgendwie zurückbekomme und wieder stärker in den nächsten Tag gehen kann. Das kann Sport sein, das kann aber auch die Familie sein, das kann gegebenenfalls eine religiöse Ausübung sein, das kann Musik sein, was auch immer. Aber dort eben die Suche nach dem Ausgleich, wo ich wieder, das klassische Beispiel oder die klassische Bezeichnung ist jetzt den Akku aufladen kann, das nicht außer Acht zu lassen. Und auch damit, und das offen zu thematisieren in Bezug auf die, oder in Gesprächen mit Mitarbeitenden, damit nämlich Mitarbeitende auch einen Blick darauf haben. Das große Thema ist im Moment Mental Health, die mentale Gesundheit. Es braucht hier einfach nochmal einen gewandelten Blick darauf und Führungspersonen sind Vorbilder, da kommen sie nicht raus. Und wenn Führungspersonen eben darin auch eine gewisse Vorbildfunktion ausleben, auf das Achten auf Kraftquellen, dann kann das, glaube ich, nochmal zu einem stimmigeren Miteinander führen.
Weil die Mitarbeiter sich dann auch ermutigt eher darüber Gedanken fühlen. Machen und ermutigt fühlen, sich selbst auch diese Räume zu geben. Genau. Ja, und der letzte und fünfte Punkt auf deiner Take-Home-Message-Liste ist das Thema Wertebildung eröffnen.
Leadership ist ein Wertebildungsort. Wir haben überspitzte Formulierungen, wo es heißt, wenn Mitarbeitende gehen, und das sind dann oftmals die sogenannten High Potentials, dann kündigen sie nicht unbedingt nur aufgrund der Rahmenbedingungen oder weil die Tätigkeit nicht Spaß macht, sondern in 90% der Fällen aufgrund der Chefs und Vorgesetzten. Also sie beenden da im Endeffekt eine Beziehung. die toxisch ist oder nicht gut. Und hier möchte ich einfach die Sensibilität darauf hin wenden, dass Leadership und Leader Wertebildungsorte und Wertebilder, Bilderinnen sind. Sie sind Träger, Trigger und Vermittler von Werten. Und das einfach sich bewusst zu machen, dass man dahingehend eben diese Vorbildfunktion auch hat.
Letzte Frage, weil du jetzt mehrfach erwähnt hast, die Dinge vom Ende her zu denken. Ja. Jetzt sind wir gerade in diesem Wertewandel und in diesem gesellschaftlichen Umbruch. Wenn du jetzt für dich mal die ganze Situation vom Ende her denkst, was wünschst du dir da für uns? Oder wo soll es da hingehen? Was wäre so ein gutes Zielbild aus deiner Expertise und Erfahrung und persönliche Sicht auch heraus?
Ja, das Zielbild, ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass die unterschiedlichen Dimensionen gesellschaftlich, kultureller, wirtschaftlicher, sozialer Art nicht so explodiert betrachtet werden, sondern in einer großen Gesamtschau und dass wir als Menschheit aus dieser Situation, in der wir sind, extrem viel gelernt haben und uns ehrlich hinstellen und fragen, ist es das wert, wie wir bisher gelebt, gewirtschaftet, gearbeitet etc. haben? Oder wird unser Worum willen und sozusagen der Sinn nochmals anders deutlich?
Also die große Sinnfrage.
Die gute alte große Sinnfrage. Ja. Was bleibt am Ende übrig? Und wie kann ich auch meine eigene Lebenszeit würdigen und gleichzeitig aber die Welt ein Stück weit besser verlassen, als ich sie vielleicht vorgefunden habe.
Also meinen Beitrag dazu zu leisten.
Genau.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Judith, für das super feine Gespräch, das wir jetzt hatten und deine Einblicke auch in deine sehr umfassende Forschungsarbeit. Ich habe hier deine Publikation liegen und jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Seiten die hat, aber es sind viele, über 300. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein bisschen teilhaben hast lassen an deinen vielen Reflexionen, Gedanken und auch an der Forschungsarbeit mit den Führungskräften, die du die letzten Jahre gemacht hast.
Danke dir ganz herzlich, liebe Karin, für die freundliche Einladung, für die herausfordernden Fragen und vor allem, um ins Gespräch zu kommen. Das Papier ist sehr geduldig, wie wir beide wissen, und es macht einfach nochmal einen großen Unterschied und es ist eine feine Art und Würdigung, ins Gespräch eben wirklich verbalisieren zu können, was denn eigentlich einen motiviert hat und was einen auch überrascht hat dann in der Forschung. Danke dafür.
Sehr gerne, und das ist ja auch ein sehr, sehr zeitgeistiges und auch ganz wichtiges Thema.
Vielen Dank.
Danke dir.